für mich ist ein Podcast etwas, wo ein Audioerzeugnis, das auf einem Podcast-Portal kann in einer gewissen Kadenz abgeladen werden, zum On-Demand, mobil oder stationär gelesen werden.
Das ist eine formale Definition so, quasi. Ja,
und ich habe auch noch seit Anfang an, seit ich Podcasts höre, und kann ich auch noch nie zweimal die gleiche Definition gelesen oder
genau,
gehört.
Genau, es gibt total, aber ich finde, da hat doch alles drin Platz.
Das ist der Podcast über Podcast. Herzlich willkommen zum Swiss Podcast. In dieser Folge geht es um die Kategorie Gesellschaft. 4 Podcasts sind nominiert aus der Deutschschweiz und der Romandie. Die Macherin und die Macher von den 3 deutschsprachigen Podcasts, die sind jetzt da. Franziska von Grünigen von «My Last Goodbye», ein Fragebogen-Podcast zum Tod.
«My Last Goodbye», das ist ein Fragebogen-Podcast zum Mitmachen. Weil jede Beerdigung genauso einzigartig darf sein, wie wir Menschen das auch sind.
Christoph Keller von «Wir sind hier», von und über EKM, die Eidgenössische Migrationskommission.
«Wir sind hier», ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, diese Schweiz mit ihrer Diversität, mit ihrer Vielfalt.
Und der Nico Meier von «Wir müssen reden», «Public Eye spricht Klartext». Public Eye ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Unternehmen und Politik Verantwortung übernehmen.
Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
3 Podcasts und alle handeln von brisanten Gesellschaftsthemen von der heutigen Zeit. Auch Tabuthemen. Wir erfahren ein bisschen später, um was es bei euren Podcasts genau geht. Ihr seid aber auch alle erfahrene Audiospezialisten. Man kennt euch vom Radio, SRF 2, SRF 3, Radio 24. Und wenn wir so eine grosse Wucht an Expertise da im Raum haben, zuerst mal einfach die Frage, was macht einen Podcast gut, was macht ihn spannend und vor allem, was macht ihn erfolgreich?
Ich glaube, es ist ein bisschen wie der Liebe, es ist ein Match oder nicht. Also es fesselt einen, man kann sich dafür begeistern, es wird irgendetwas, kommt in Resonanz und fängt an zu schwingen, wenn man die Menschen hört, wenn man das Thema hört. Und dann packt es einem oder nicht. Und manchmal ist es aber auch so ein Crush, wo so intensiv ist, 3 Monate lang, wie frisch verliebt, und dann hat man es dann aber auch wieder gesehen.
Das ist noch schön gesagt. Also eine kurze Verliebtheitsphase. Und dann hat man es gesehen, weil es einem verleidet.
Beziehungsweise gehört.
Gehört, ja. Genau. Ja, oder eben gesehen, weil man ja so...
Ja, weil es vielleicht ein bisschen genügelt, weil man vielleicht merkt, die Sachen, die man am Anfang charmant gefunden hat, fangen jetzt langsam an Nerven, Mötteli, Marotten, so Sachen, die man dann irgendwann so merkt, ja, jetzt kann ich mich
orientieren. Christoph Keller, was macht für dich einen erfolgreichen
Podcast? Ich glaube, das ist richtig gesagt. Ich glaube, ein guter Podcast baut eine Beziehung auf. Ich baue als Host oder als der den Podcast macht, zu meinen Hörerinnen und Hörern eine Beziehung auf. Und die Beziehung, wie du gesagt hast, Franziska, ist am Anfang vielleicht, sind alle gewundert und sagen, wow, was kommt auf einem zu? Und dann gibt es eben den Crush, den Moment von der Intensität. Und dann ist, glaube ich, dann die Schwierigkeit, dass man es dann wie halt auch in einer guten Beziehung dann nach einer gewissen Zeit, dass wieder neue Sachen dazukommen. Also wenn man immer das Gleiche macht, immer am gleichen Ort geht, geht zu Nacht essen und immer das Gleiche kocht und immer über das Gleiche redet und auch sonst immer das Gleiche macht, dann wird es irgendwann langweilig. Und ich glaube, das ist dann Kunst, so nach, ich weiß auch nicht, 20, 30 Episoden dann mal anfangen, so kleine Transformationen hineinzubringen.
Mhm. Ist das auch, könnte das auch mitunter ein Grund sein, wieso dass man dann unter den ganz vielen, also unter den ganz vielen Podcasts, die es ja mittlerweile schon gibt, es gibt ja über 500 in der Schweiz und es wird monatlich mehr, dass man dann auch gefunden wird und eben langfristig kann bestehen?
Ich glaube schon und ich glaube, wir machen da so 2 Beobachtungen. Auf der einen Seite sind, ich glaube, Podcast-HörerInnen sind irgendwie sehr, ich sage es in einem guten Sinn, konservativ. Die wollen eigentlich, wenn sie sich mal für einen Podcast entschieden haben, eigentlich einmal das weiterhören, was sie schon kennen. Und gleichzeitig dürfen wir sie natürlich nicht langweilen. Und das ist, glaube ich, Kunst, eben in dieser grossen Anzahl von Podcasts in der Schweiz, dann den Moment zu verwischen, wo man sie dann packen und mitnehmen kann. Und das Mitnehmen ist, glaube ich, wirklich die grosse Herausforderung.
Nico Meyer, welche Podcasts hörst du am liebsten?
Also es ist wirklich so ein bisschen das, was Franziska gesagt hat. Ich habe sehr viele von diesen Crushes. Also ich lasse mal etwas rein, lasse es für einen Monat oder zwei und bin extrem mit dabei, lasse die, gib mir die und es geht dann auch wieder ein bisschen daraus raus. So langjährige, ich habe im Fall wirklich sehr wenige, die wirklich konstant behalten. Aber was sich so ein bisschen bei mir durchzieht, ist irgendwie Passion. Wenn ich merke, das brennt jemandem so fest unter den Nägeln, das können zu sagen und das überzubringen, dann hast du mich. Ich höre lieber jemandem zu, der zwei Stunden voller Passion über seine Modelleisenbahn redet, als jemand, der abgelöscht eine halbe Stunde über die schönsten Reisen an die verrücktesten Orte auf dieser Welt redet.
Aber wenn wir es davon haben schon, dass man ja eben irgendwie nach drei Monaten vielleicht Lust verliert, wie schafft man es denn als Macherin und Macher, dass das eben nicht passiert? Du hast gesagt, es muss eine Transformation geben, der Podcast muss sich irgendwie weiterentwickeln. Franziska, was bei dir ist es relativ statisch, dein Podcast. Es ist ein Fragebogen-Podcast. Kannst du vielleicht kurz selber erklären, was man bei dir gehört?
Es ist ein Fragebogen-Podcast, wo Menschen, also jeder, der Lust hat und jede, die Lust hat darauf, kann mit den Audiosprachnachrichten 12 Fragen zu der eigenen Beerdigung beantworten. Also ich treffe diese Menschen nicht live. Die schicken mir das, zum Beispiel via WhatsApp, Audio oder sonst. Und die Episoden sind nachher so lange, wie die Menschen erzählen. Also pro Person eine Episode. Das kann von 3 Minuten bis zu 20 Minuten gehen. Und es ist wirklich sehr standardisiert. Also es ist immer standardmäßig meine Fragen und dann jeweils die Antworten dazu von dieser Person. Also sehr ein starres Gerüst eigentlich, ganz bewusst so gewählt. Und ich bin aber auch immer wieder so ein bisschen am Überlegen, braucht es eine Anpassung von der Form her? Ich habe jetzt zum Beispiel nach etwa 15 Episoden habe ich mal angefangen, den Einstieg ein bisschen variieren. Einfach eben, genau wie du gesagt hast, Christoph, also einfach auch so ein bisschen, mal ein bisschen überraschen, mal ein bisschen anders, als man jetzt schon weiss, wie es weitergeht. Aber wie, also ich habe kein Rezept, wie jetzt das weitergehen soll. Weißt, also ich habe jetzt nicht irgendwie ich bin sowieso nicht jemand, der nach Konzept und nach grossen Plansachen macht. Ich mache es einfach, weil ich Lust habe drauf. Und schaue jetzt, glaube ich, mal, wie es mit diesen Zahlen weitergeht, ob da weggeklickt wird oder ob die Leute dranbleiben.
Und wie zeigt es sich, wenn du jetzt anschaust, momentan?
Jetzt habe ich noch keine Auswertung gemacht. Gut. Keine Zeit für so Sachen.
Aber was ist der Grund, wieso dass du den Podcast lanciert hast?
Ich habe mich in meiner Arbeit als Audiobiografin, als Palliativ-Audiobiografin immer wieder mit Menschen beschäftigt, die wissen, dass sie sterben. Also wir wissen ja alle, dass wir sterben, aber wir verdrängen es ein bisschen. Und die ich begleite, um auf ihr Leben zurückzuschauen, das sind Menschen, die häufige Diagnosen haben, die wissen, sie sterben bald, vielleicht in 2 Wochen, vielleicht in 2 Monaten, vielleicht in einem Jahr. Und ich habe dort immer wieder so gemerkt, wie fest dass das Leben eigentlich mit dem Tod verschränkt ist und der Tod mit dem Leben. Aber man merkt es erst, wenn der Tod zum Greifen nahe ist. Und meine Idee ist eigentlich, dass man sich wie schon kann früher damit beschäftigen kann, zum einerseits den Tod so bewusst ins Leben einladen, also zum dem auch einen gebührenden Platz geben und durch das auch ein bisschen am Toten Schrecken nehmen, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem eigenen Tod. Das macht einfach gelassen. Es gibt einem so eine Selbstermächtigung, wenn man sich zu dem, wo man sich kann, Gedanken machen kann, im Zusammenhang mit dem eigenen Tod, wenn man sich über das Gedanken macht.
Und das freut mich jedes Mal, wenn ich deine Folgen höre. Wirklich, es macht etwas mit einem. Und es ist ein Tabuthema, halt nach wie vor, wo du mit dem brichst. Und ich finde vor allem die Idee von diesem Fragebogen-Podcast so smart, oder? Also du hast eigentlich, ich stelle mir vor, in der Produktion gar nicht so viel zu tun. Du musst einfach auseinanderschneiden.
Genau, musst auseinanderschneiden, ja. Und also die Fragen, eben, das ist auch so die Überlegung, das Starren immer wieder die gleichen Fragen hat ja wirklich auch etwas Monotones. Und gleichzeitig will ich ja aber mit dem Podcast nicht nur Person X abbilden mit ihren Gedanken, sondern ich will Person Y und Z und A und B und C und D dazu anregen, sich selber die Fragen zu stellen. Und ich behaupte, es braucht Fragen im Podcast, dass jeder Einzelne sich tatsächlich seine eigenen Antworten sucht. Und wenn die Fragen draussen wären und man nur jemanden würde hören, reden und erzählen, wäre es, glaube ich, mehr so ein bisschen die voyeuristische Haltung vielleicht. Ich höre jetzt, was jemand sagt, aber es bewegt weniger in einem selber.
Christoph Keller, hast du auch schon mitgemacht?
Nein, aber ich habe den Podcast gehört und es hat mich triggert, wenn man so schön sagt. Es hat mich herausgefordert. Ich habe gefunden, wow, was würde ich jetzt der Franziska Bella erzählen? Ja.
Bei eurem Podcast, bei deinem Podcast, ist es wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger in der Produktion. Und ich habe zum Anlass vom 50-jährigen Jubiläum von der Eidgenössischen Migrationskommission gewagt, eine Standortbestimmung zu machen, wie ihr schreibt, selber im Beschreib. Kannst du uns kurz erzählen, um was es bei euch geht in diesem Podcast?
Ja, gut, wir sind gestartet mit einer neunteiligen Serie zu der schweizerischen Migrationsgeschichte. Die Migrationsgeschichte haben wir angesetzt in den 70er Jahren. In den 70er Jahren, wir wissen es alle, ist ein Saisonierstatut. Die Schwarzenbach-Initiative war im Schwang gewesen. Das war das Thema gewesen. Und die Idee war von diesem Podcast schon von Anfang an, Menschen, die die Zeit erlebt haben, die also als Zeitzeug innen können auftreten, die zu befragen zu dieser Zeit. Und wir haben den Anfang gemacht mit der Katja Pori. Katja Pori ist ein klassisches, in Anführungszeichen, Schrankkind. Also ein Kind, das in dieser Zeit tatsächlich hat müssen, in einem Schrank leben, in einem Schrank, sich haben müssen verstecken, wenn Besuch ist und den Tag durch haben müssen in diesem Schrank verharren, bis das die Eltern wieder zuhause sind. Also, die Geschichten, die haben wir versucht zu erzählen, dann auch Geschichten von der Migration in den 80er und 90er Jahren mit den Kriegen in Jugoslawien und so weiter und so fort. Also Zeitzeuge und aber zusammenbringen mit Expertinnen und Experten, also Historikerinnen und Historiker, die diese Erlebnisse haben können einbetten. Und dazu haben wir auch, damit das unser Publikum noch mal ein bisschen hört, einfach auch Elemente aus dieser Zeit, also Radiosendungen, Fernsehsendungen, wie das tönt hat in dieser Zeit, eben auch mit ihnen gebracht. Also das Ganze ist dann eben nicht nur ein Gespräch geworden, sondern eben auch so eine Art Collage zwischen Gespräch, Testimonials und eben diesen Zeit, wie soll man sagen, das Eintauchen in die Zeit durch ein paar Hörelemente. Mhm.
Total eindrücklich gemacht. Ein sehr schöner Podcast. Mich erinnert es aber auch enorm, nicht aber, mich erinnert es enorm auch an eine Radiosendung, wie sie früher existiert hat oder wie sie wahrscheinlich bei SRF 2 immer noch existiert. Dass man einfach eine Stunde lang in ein Thema eintauchen kann und das am Radio mitlösen. Gibt es da einen Unterschied zu einem Podcast, wie ihr ihn macht?
Ich glaube, die Podcast-Welt lässt ja die Möglichkeit offen und gibt uns die Möglichkeit, in ganz verschiedenen Formaten unterwegs zu sein. Und ich glaube, ja, auch die Podcast-Welt eröffnet die Möglichkeit, dass man so in Anführungszeichen klassische Gespräch-Features bis hin zum Hörspiel eben auch kann, realisieren. Und ich gebe dir recht, das Ganze kommt natürlich in einer Art von Anmutung daher, wo jetzt nicht, jetzt wie bei Franziska oder vielleicht beim Nico mehr so ein bisschen näher ist bei dem, was man als klassischer Podcast versteht. Aber das Ziel ist schon gewesen, und ich glaube, das ist Podcast-Welt, die Geschichte von diesen Menschen und auch die Stimmung aus dieser Zeit möglichst näher an die Hörerinnen und Hörer anzubringen. Und ja, es ist immerhin, sind jeweils, glaube ich, stündige Episoden, das ist relativ lang, also man hat ja auch Zeit gebraucht, bis man die ganze Produktion gemacht hat. Ich würde heute vielleicht rückblickend das eine oder andere vielleicht auch anders machen. Und die Podcasts haben sich ja auch entwickelt. Sie sind auch anders geworden, denn die nachfolgenden Folgen. Aber die 9 Folgen, das ist auch so ein Konzept gewesen, das ich mit der Eidgenössischen Migrationskommission so ausgearbeitet habe.
Mhm. Aber es fällt auf bei euch allen, es hat einen klaren Fokus, euer Podcast. Also es gibt ja dann die anderen in dieser grossen Podcast-Landschaft, wo man nicht so genau weiss, um was es bei dieser Folge geht. Es geht ein bisschen um alles. Bei euch geht es sehr fest um einen klaren Fokus und den mit dem roten Faden zu verfolgen. Wie wichtig ist das auch bei euch gewesen, Nico Meier?
Sehr. Also nur schon in den einzelnen Episoden. Aber ich muss da vielleicht noch schnell vorweg schicken. Ich habe jetzt auch in dieser Runde ein bisschen verschiedene Hüte. Also einerseits mache ich mit bei diesem Podcast, aber dort dahinter steht halt die NGO Public Eye schlussendlich. Mhm. Ich bin selber auch Podcast-Produzent in dieser Form, bei Public Eye jetzt aber Moderator für die deutschsprachige Ausführung davon. Es gibt auch noch die französische Version mit dem Damian, meinem guten Kollegen. Beides ist Audio und Video. Ich selber bin Audioproduzent, also es ist alles so ein bisschen verschachtelt und ineinander rein, das Ganze. Für Produktionsabläufe habe ich als Moderator ein relativ grosses Mitspracherecht, wie ich finde, um eben auch den roten Faden zu finden. Also es werden Themen gemeinsam auch gesetzt. Wir schauen, wie kann das gehen. Wenn ich etwas sehr viel spannender finde, habe ich die journalistische Freiheit, auch in diese Richtungen dann können einzutauchen. Und das ist etwas, was auch wirklich hinter dem Podcast sehr, sehr wichtig war. Also ich glaube, auch wenn man Public Eye sonst kennt von ihren Recherchen, von den Reportagen, die sie machen, das hat einen sehr journalistischen Ansatz auch dahinter. Und das entspricht natürlich mir nach 15 Jahren Radiojournalismus halt schon auch sehr. Und ist mir etwas sehr, sehr Wichtiges, dass es diese Ebene gibt, dass man sich wirklich seriös vorbereitet und seriös den roten Faden sucht und das halt wirklich auch hat. Weil ich glaube, etwas, was im Podcasting auch wichtig ist, egal auf welcher Ebene, ist das Storytelling. Es ist ein Geschichtenverzählen in den verschiedensten Formen und Formaten. Und dass das kannst machen, musst du die Geschichte zuerst mal selber im Kopf haben. Dort ist der rote Faden irgendwie unabdingbar.
Aber wir haben es vorhin im Vorgespräch ganz kurz angetönt, dürfte denn eigentlich alles ein Podcast sein? Also theoretisch alles, was man hört, kann man als Podcast verkaufen oder gibt es da irgendwo Grenzen, wo man sagt, nein, das ist jetzt eigentlich nicht mehr podcastwürdig?
Also ich finde es auch mega schön, dass ein NGO-Podcast schlussendlich jetzt nominiert ist. Das hat mich natürlich mega gefreut, weil es ist auch dort drin, es könnte relativ schnell in so eine Kommunikationsschiene verfallen. Oder? Und das ist wirklich mega wichtig beim Erstellen von diesem Podcast, dass es eben genau das nicht ist, sondern dass wirklich ein Inhalt im Vordergrund steht, dass man ein Thema hat, das man pro Episode behandelt und es nicht einfach nur darum geht, blind die eigene Position irgendwie nach aussen zu vertreten, sondern auch die Auseinandersetzung. Das können wir Gäste auch, wo dann vielleicht halt nicht aus der Public-Eye-Domäne selber sind. Und das finde ich einen mega, mega wichtigen Punkt, um auch die Vielfalt dann können schlussendlich haben.
Oh, ich glaube schon nicht, dass jedes, in Anführungszeichen, Format und jede Anmutung als Podcast übergehen kann. Also ich nehme jetzt alle die SRF-Sendungen, die quasi für ein Broadcasting gedacht sind, also für ein breites Publikum, dass die nachher als Podcast in Anführungszeichen verkauft werden, halte ich für ein bisschen problematisch, weil das Broadcasting ist eben genau, dass man, wenn man dann vor einem Mikrofon sitzt, haben wir sich ja dann, also fokussiert man ja dann auf ein breites Publikum, also auf eine Masse. Mhm. Und das ist der grosse Unterschied zum Podcast. Dort fokussiere ich tatsächlich ganz auf dich, Dominik. Du bist dann meine Person, zu der ich spreche. Und dein Ohr ist quasi ganz nah an meinem Maul, an meiner Lippe, dort, wo ich reinrede. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zum eben Broadcast. Und insofern, glaube ich, hat es eben sehr viel zu tun mit einer Sprechhaltung, mit einer Haltung, die man einnimmt, wenn man am Mikrofon sitzt und wenn man die Podcasts produziert.
Das finde ich jetzt eine spannende, also das ist so Christoph-Keller-Definition vom
genau,
Podcast.
Das ist meine Christoph-Keller-Definition. Genau, ganz genau.
Und ich finde das noch interessant, weil wer definiert denn Podcast? Also für mich ist ein Podcast etwas, wo ein Audioerzeugnis, das auf einem Podcast-Portal kann in einer gewissen Kadenz abgeladen werden, zum On-Demand, mobil oder stationär gelöst werden.
Das ist eine formale Definition so, quasi.
Ja, und ich habe auch noch seit Anfang an, seit ich Podcasts höre, und kann ich auch noch nie zweimal die gleiche Definition gelesen oder
genau,
gehört.
Genau, es gibt total, aber das ich finde, da hat doch alles drin Platz. Wenn es Zuhörer und Zuhörerinnen findet. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man jeden Tag jemanden auf dem Arbeitsweg seinen Arbeitsweg aufnimmt und aus dem einen Podcast macht. Das einfach, also
das gibt es ja auch im TV, Slow-TV, wo man eben mit Kamera irgendeinen einen Zug herhält.
Also ich habe da, glaube ich, ein bisschen weniger strenge Vorstellungen. Als
Nein, natürlich ist es jetzt eine strenge Definition. Ich kann nur mal sagen, wir haben auf der Webseite einen Podcast, der heisst 5 Minutes of Silence. Da kann man einfach 5 Minuten Stille hören.
Da gibt es verschiedene Folgen davon?
Verschiedene Folgen. Die erste Folge ist die Stille aus einer stehenden Wäschmaschine. Wie tönt es, wenn die Wäschmaschine still steht?
Nicht läuft.
5 Minuten zuhören.
Ja. Und da hast du natürlich eindeutig den Dominik im Ohr, oder? Wenn du das produzierst, denkst du, für sein Ohr nimmst du jetzt die Stille.
Das würde mich jetzt interessieren.
Stell mir den Dominik vor, wenn er mit seinem Ohr das...
Vor allem bitte auch explizit den Dominik.
Genau.
Nein, aber das,
ja,
ist
eine schöne Idee. Also ja, finde ich lässig.
Podcastland.ch kann man sich das anhören zum Beispiel.
Ganz genau.
Nein, aber ich meine, das ist ja dann schon nicht ganz Ziel, dass nur der Dominik die stille Wäschmaschine los, sondern dein Ziel, Christoph, ist doch auch wie beim Broadcasten, dass möglichst viele Menschen zuhören. Das müssen wir ja nicht machen, oder?
Aber der Unterschied ist eben, dass das, was Franziska gesagt hat, es ist erstens sequenziell. Es hören nicht alle gleichzeitig zu, wie beim Radio,
ja,
oder? Also
ja,
ich sehe keine Masse von mir. Und das Zweite ist, bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen, also beim Nico und bei der Franziska, sitze ich auch wieder in dem Ohr. Und das ist, glaube ich, schon der Unterschied. Also ich habe es gemerkt, als ich vom Mikrofon beim Radio weggegangen bin zum Mikrofon beim Podcast, habe ich als erstes lernen, anders zu reden. Also nicht mehr mit dem Gestus von, ich habe jetzt quasi ein grosses Publikum vor mir, sondern wirklich, ich habe einzelne Personen vor mir, die für mich, wo mir zuhören und mir ihre Aufmerksamkeit schenken.
Mhm. Ich glaube, für mich hat es auch noch mega viel mit, das ist vielleicht nicht unbedingt mit dem Podcast selber verbunden, aber mit dieser Welle, die gekommen ist, mit dem grossen Interesse dafür, ist auch ein Wechsel gekommen, wie man redet und wie man hört. Und ich habe das Gefühl, es ist zumindest in meinem Wahrnehmen viel authentischer geworden. Ich rede viel mehr, wie ich bin, viel näher an, was ich auch wirklich erlebe. Es hat weniger so die Barriere zwischen, der Mann im Radio erzählt dir jetzt, was ist. Und also, das ist dann, auch dort gibt es natürlich die verschiedensten Varianten. Aber ich habe das Gefühl, er hat mal einen riesigen Schritt in diese Richtung gemacht, auch können wirklich zu reden, wie man ist. Auch wenn man jetzt hört, in die, also nur schon wer nominiert ist jetzt. Also du hast so viele Podcasts, die so verschieden tönen, in der Sprache, in der Dialektik, in allem. Und ich glaube, das Feld aufzutun, ist ein wichtiger Teil gewesen, den Podcast mega mitbeführt hat.
Also würdest du sagen, Nico, dass das Podcast-Kultur quasi auch so wie so eine Art eben Redensgestus verändert hat? Oder ob das Gesellschaft ist, die das ausmacht und dass wir beim Radio, der Nico Meyer und ich haben lange bei Radio 24 zusammengearbeitet und haben auch in den Morgensendungen über die Themen diskutiert, dass eben der Redakteur früher, vor 10, 20 Jahren noch mit dem Zettel reingekommen ist und gesagt, Achtung, jetzt wird es mega, mega wichtig, weil jetzt komme ich mit dem redaktionellen Beitrag und dass man es heute viel mehr, zwei Kollegen reden miteinander an der Kaffeemaschine, diskutieren sich oder tauschen sich aus über das Thema und sind quasi auch noch Experten darüber, dass das viel mehr auch beim Radio wieder einen Weg findet, wo wir ja vielleicht diese früher ein bisschen von oben herab moderiert haben.
Ich glaube schon auch, dass die Podcast-Welt die Radio-Welt verändert hat. Das bin ich überzeugt. Also eben all die dialogischen Formate, das, was du gesagt hast, das Authentische und auch den Mut haben, auch nicht immer alles so genau zu wissen, sondern wirklich auch fragender aufzutreten, offener vielleicht, manchmal auch mit Rückfragen in einem Dialog, Co-Moderationen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind alles Einflüsse, die aus der Podcast-Welt jetzt eben die sogenannte Radio-Welt übergehen. Ja.
Ich finde das auch ganz spannend, also wenn man jetzt da die anderen beiden nominierten Frauen von der Thronsitzung zum Beispiel anschaut, wo zwei Radiofrauen sind, die am Radio moderieren und die jetzt in ihrem Podcast plötzlich über Themen reden, in einer Offenheit und Direktheit und Unverschämtheit oder so, also wo ja nicht denkbar wäre on air auf dem Sender. Aber weil es ein Podcast ist, haben so Sachen Platz und haben vielleicht auch weniger Potenzial zum brüskieren, weil sie ja nur die hören, die hören wollen. Also es ist so das bewusste Einschalten, noch bewusster als beim Radio einschalten. Aber ich finde schon auch so das Level an Privatheit,
Intimität,
ja, genau. Also das ist vielleicht jetzt noch ein Unterschied und könnte aber genauso gut sein, dass das dann überschwappt.
Zum Radio. Dass man das auch wirklich ein Podcast also bei einem linearen Radiosender abbildet.
Ja, oder dass es wie auch einfließt auf wie viel gibt man von sich preis.
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt bei SRF 3 moderiere, am Samstagnachmittag in der Wochenrundshow, würde ich ja nicht über meine Liebesgeschichten erzählen am Radio.
Das würde mich aber interessieren.
Ja, das glaube ich dir.
Und ich wäre nicht der Einzige.
Und die beiden Frauen wahrscheinlich auch nicht. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie nicht, wenn sie am Mikrofon moderieren, ihr Intimleben auspacken. Aber im Podcast machen sie es. Und da ist ja spannend, würde es vertragen im Radio?
Ja, ich finde das
eine mega schöne Betrachtung, auch zum sehen, wie Emotionalität zu einem Gut wird und Nähe und halt eben die Offenheit, die Authentizität. Ich finde das auch mega spannend, aber auch auf der anderen Seite vom Spektrum. Also so ein bisschen vielleicht da, wo jetzt vielleicht die sachlicheren Podcasts eher herkommen, wo es um ein Thema geht, vielleicht um ein politisches Thema. Auch dort hat sich ja die Sprechart verändert. Und dort ist vielleicht auch mein Hintergrund nach redaktioneller Arbeit über viele Jahre. Aber dort drinnen auch zu sehen, dass das nahbarer wird, dass das auch mit Schicksal, mit Emotionen kann verbunden werden. Dort drinnen sehe ich noch viel den grösseren Spielraum, den ich spannend finde. Dass man dort drinnen einfach plötzlich mal sagt, hey, bloß weil es wichtig ist, heisst das nicht, dass ich in einer Behörde Deutsch muss reden oder in einem Journalisten Deutsch, sondern auch einfach wirklich kann sagen, was ist und was mich da beschäftigt und was ich gefunden habe. Und ich glaube, dort sehe ich fast noch die grössere Veränderung dazu, als auf dieser persönlichen Ebene.
Christoph Keller?
Ich glaube, ein Punkt, wo man jetzt ein bisschen den Eindruck überkommt, wenn man uns zulässt, wäre der, dass man würde sagen, ja, aber Podcast ist irgendwie so spontan, persönlich und eben auch authentisch. Und vielleicht einfach noch als Gedanke, wenn man schaut, wie unsere Kolleginnen und Kollegen von zum Beispiel von This American Life, also von diesen grossen Podcasts, arbeiten, oder eben auch von The Daily und anderen, ist das, was wir nachher als authentisch, nah, unmittelbar und so weiter wahrnehmen. Das Produkt von unglaublich viel Arbeit, oder? Von unglaublich viel, vielmal aufnehmen, vielmal schneiden, vielmal nochmal aufnehmen und nochmal besser machen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass eben die Herstellung von dieser Intimität, die Herstellung von dieser Nähe, die Herstellung auch von dem Impact, den man dann hat als Sprechende, dass da eben oft unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Arbeit, die ich zum Beispiel jetzt aus Ressourcengründen nicht leisten kann, die ich mir aber würde wünschen, dass ich die Aufwände könnte leisten, damit mein Produkt einfach schlicht noch besser wird, als es jetzt schon ist.
Ja, das finde ich jetzt interessant, dass du das so hervorhebst, weil ich kenne ganz viele Podcasts, wo eben unglaublich wenig Arbeit dahinter steckt, sondern man sitzt einfach im Studio und
redet. Das ist auch schön daran, dass man das kann.
Und oder? Das ist ja, glaube ich, auch das Authentische, ja, ja. Nico Meyer, was du vorher angesprochen hast, dass eben gar kein Schnitt passiert. Oder? Ich überlege mir jetzt, während wir aufnehmen, ich habe den Nico Meyer nie richtig gefragt während dem Gespräch, ob er uns könnte erzählen, wie es bei seinem Podcast, was man dort so hört. Oder? Ich überlege mir jetzt, während dem Gespräch, wir sind alles Radiomacherinnen und Macher, schneide ich das irgendeinmal vorher wieder rein? Oder bin ich jetzt authentisch, transparent und sage, sorry Nico, ich hatte dich das irgendwie vergessen zu fragen, kannst du uns jetzt noch rasch sagen?
Danke Dominik, das ist natürlich sehr lieb, dass du fragst.
Schön eingefädelt.
Jetzt könnte ich dir natürlich einen Strick drehen und einfach ganz anders.
Nein, so
ganz
aber das ist langsam. Das aber meine Frage gleichzeitig an alle von euch, das hat ja das mit dem Authentischen zu tun, dass man dir den Fehler zu geben kann, dass man sagen kann, okay gut, weißt du, das haben wir vergessen. Wir schneiden das nicht aus, wir cutten eben nichts raus. Und das ist das, was der Küchentisch und die Kaffeemaschine ausmacht, dass man das Neue erlebt. Aber Nico, jetzt bist du zuerst dran.
Genau, ich mache es jetzt zu zwei Antworten. Zuerst einmal, was machen wir denn überhaupt im Podcast? Und ich glaube, die geht es wirklich darum, können auch zu sagen, was sind denn die Themen, wo die Schweiz einen Bezug dazu hat, sobald es um globale Gerechtigkeit geht und um Konzernverantwortung. Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, worum das geht. Das können Sachen sein, wo ein Nestle involviert sind. Das kann ein Datenschutz sein. Das kann in eine Modebranche gehen. Es ist eine grosse, breite Palette an verschiedenen Themen, die immer wieder einen Bezug zur Schweiz haben, weil entweder Geld hier anwandert, wir nicht genau anschauen, wir die sind, die profitieren in vielen Punkten. Ohne das nachher kritisch zu hinterfragen. Und das Ziel dahinter ist wirklich auch mit den Leuten zu reden, die kritisch angeschaut haben. Und darum auch wir müssen reden, um zu sagen, hey, was passiert hier ganz genau? Was sind die Abläufe? Was sind die Mechanismen dahinter? Und ich glaube, das ist das Spannende wirklich an diesem Podcast.
Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext. Wie viel schneidest du raus? nach einer Produktion?
da habe ich jetzt das Privileg, dass ich dort nur moderieren und nicht Produktion machen. Das ist unglaublich schön. Ich kann einfach von meinem Mikrofon aufstand davon laufen. Ich muss keinen Schnitt machen. Das wird für einen für mich gemacht und du glaubst nicht, wie toll das ist.
Ja, das ist lässig.
Aber ich würde sagen, am Anfang ist sehr viel geschnitten worden bei den ersten paar Episoden, bis wir das wirklich hatten, bis wir den Flow hatten, aufeinander können eingehen, was will ich wirklich. Und mittlerweile läuft es sehr viel besser. Es ist nie ganz One-Take, aber es geht näher und näher an die Richtung. Und die journalistische Tugend von einem guten Vorgespräch, vom wirklich abklären, was will ich, was sage ich wann, sich einmal mehr bewahrheitet, das taugt halt einfach schon, wenn man weiss, auf was man sich einlädt, als Moderator wie auch als Expertin oder als Experte.
Christoph?
Ich kann mir noch erst sagen, das, was jetzt du jetzt erzählst, oder? Also so the one take als Qualität von einem Podcast. Ich will das überhaupt nicht jetzt sagen, dass das nicht gut ist. Oder? Ich will nur auch sagen, dass viele Podcasterinnen und Podcaster eben unglaublich viel in ihre Schneidarbeit, in ihre Produktionen investieren. Und ich glaube, da muss man einfach so auf der einen Seite eben Qualität, die das Medium hat und die Einfachheit, du hast vorhin den Küchentisch erwähnt, die Einfachheit, das ist, glaube ich, ein Element. Und eben, was ich einfach auch sagen ist, das andere Element ist eben, also das, was dann so unglaublich spontan und unglaublich direkt daherkommt, eben auch wirklich ein Ergebnis kann sein von ganz viel Arbeit.
Ich glaube, wie vieler Kunst ist, sobald es Licht aussieht, ist es extrem schwer zu machen.
Richtig, genau.
Franziska, wie siehst du das? Ist jetzt Echo der Zeit ein Podcast oder wäre das einfach eine Radiosendung, die online gestellt wird?
Für mich ist es für all die, die es auf Spotify runterladen, dann, wenn sie wollen, für die ist es ein Podcast. Und die, die es am Radio hören, für die ist es eine Radiosendung. Mhm. Also ich finde, da muss man gar nicht so... darf man nicht so eng... Also was spielt es für eine Rolle? Ja. Geht es jetzt darum, sind die berechtigt, zum nominiert werden an den Swiss Podcast Awards oder nicht? Also es ist für gewisse Menschen ist wahrscheinlich Echo der Zeit einfach ein Podcast. Menschen, die gar nicht Radio hören, die das einfach kennen von den gängigen Podcast-Tools, für die ist es ganz klar ein Podcast.
Aber sind denn Podcasts nicht einfach auch der verlängerte Arm von einer guten Radiosendung? Beziehungsweise haben wir das nicht alles früher am Radio gemacht und jetzt lagen wir das aus aufs Podcasting, weil wir immer weniger Zeit haben, um etwas zu erzählen, weil die Aufmerksamkeitsdauer halt immer kürzer geworden ist und die Leute viel mehr Musik hören wollen, als Beispiel.
Sicher auch, ja.
Aber das ist doch ein Widerspruch. Also man bringt ja nicht etwas an die Leute mit einer geringeren Aufmerksamkeitsdauer, wenn sie nachher einfach aufs App drücken und dort einen zweistündigen Podcast hören. Oder alles gesagt, wo man sicher viele Stunden kann gehen kann. Es ist ja, was will ich, wann, wie. Oder? Und die Freiheit hat das Format Podcasting gegeben.
Aber es ist halt selektiv. Jeder Einzelne kann das wählen, was er will. Und du musst ja am Radio einfach die breite Masse, die du willst, erreichen.
Mhm, absolut.
Also ich habe da ganz eine entschiedene Meinung. Ich finde, Echo der Zeit ist kein Podcast. Und zwar einfach, weil ich Echo der Zeit einmal vergleiche mit The Daily. Und The Daily, ihr kennt das Audio, das aktuelles Audioformat von der New York Times. Wenn ich dort einschalte, werde ich empfangen in dem Raum, wo der Michael Barbaro und Sabrina Tavernisi drinnen sitzen und für mich wie eine Kapsel bildet, von der Zeit, wo ich jetzt mit ihnen 30 Minuten unterwegs bin. Und das ist ein sehr abgeschlossen, intimer Raum. Auch wenn sie irgendwie Einspieler haben aus Indien, aus Bangladesch und aus dem Katastrophengebiet rund um New Orleans, trotzdem schaffen sie für mich eine Art Bubble, wo ich dann dazugehöre. Ich sitze mit ihnen am Tisch. Gegen die Sprechhaltung vom Echo der Zeit, und ich will das nicht kritisieren, ist einfach die, dass man sagt, jetzt ist Nachrichten, Echo der Zeit. Und jetzt gehen wir erstens, zweitens, drittens die verschiedenen Infos durch und jetzt das Gespräch mit unserem Korrespondenten. Und das ist der Moment, wo eine Lagerfeuersituation entsteht, wo es immer noch die Erwartung ist, dass ganz viele Menschen am Lagerfeuer der Nation sitzen, 18 Uhr und 19 Uhr auf SRF 1 und SRF 2. Und der Moment hört man die Stimmen an, hört man die Haltung an, hört man die ganze Produktion an. Und ich glaube, das macht einfach ein Unterschied. Es ist keine Kritik an der Sendung. Ich höre jeden Tag Echo der Zeit. Ich höre es auch als Podcast, aber ich höre es nicht als ein Podcast.
Ich glaube, ich gebe euch beiden recht. Also, das eine ist die Produktionsart und dort unterscheidet sich Podcast und das andere ist die Verteilform und wie ich es konsumiere und auch das ist Podcast. für mich. Also ich sehe den Unterschied in der Machart, aber das ist dann für Leute wie uns, die jetzt hier zusammensitzen, sehr relevant und interessant, um das aushandeln können. Für den Menschen, der es nachher hört, was auch immer dann hast, weil die Emotionalität von dem Lagerführer, den du angesprochen hast, habe ich auch, weil es für mich das Echo der Zeit auch so etwas Nostalgisches hat. Das ist immer so gewesen, das wird immer so bleiben und in dem innen habe ich einen Wert, den ich nachher als Hörer dann auch wieder schön finde. Aber
das ist ganz wichtig auch, oder? Ganz wichtig für Demokratie, für den Zusammenhalt, für das Zusammengehörigkeitsgefühl oder was auch immer für ein gemeinsames Medienerlebnis, ist das meiner Meinung nach zentral, aber wie gesagt, für mich kein Podcast.
Ja, ich glaube, ich bin anderer Meinung, weil Podcasts gibt es schon seit viel früher, als der Trend gegeben hat. Und wir haben doch früher beim Radio immer gesagt, ja, wir müssen jetzt das alles auch noch online stellen als Podcast, wo noch niemand wirklich über Podcasts geredet hat. Magst du dich erinnern, Franziska von Grüningen?
Ich kann mich als Wording nicht mehr erinnern, aber ja, also on demand.
Genau, also es muss doch irgendwie, nachdem es live war, muss es irgendwie nochmal hörbar werden. Und so ist doch auch Echo der Zeit quasi dann als Sendung dann fix mal aufs Internet gestellt worden. Und das ist dann eigentlich so die Geburtsstunde von einem Podcast gewesen.
Aber das ist, wenn du ein Velo zu einem Autoverkäufer auf den Kiesplatz stellst und behauptest, es sei ein Auto. Nur weil es auf dem Kiesplatz vom Autoverkäufer steht, ist es immer noch kein Auto. Da damit keine Kritik am Autoverkäufer, keine Kritik am Velo, aber es ist einfach am falschen Ort.
Man kann aber festhalten, wir finden es alle, so wie ich euch höre, toll, dass es so viele Podcasts gibt.
Definitiv.
Auf dieser neuen App, Swiss Podcast App, kann man schauen, was es alles für eine wahnsinnig grosse Vielfalt an verschiedenen Schweizer Podcasts gibt. Franziska von Grüningen, was meinst du ganz persönlich, wo entwickeln wir uns hin? Also eben, wir haben es gehabt, es gibt etwa 500 plus Podcasts, es wird monatlich mehr. Ist das nicht auch teilweise auch eine Überforderung, dass wir einfach so viele Möglichkeiten haben? Alles hören wäre ja schwierig.
Wenn man das Gefühl hat, man müsse sich flächendeckend eindecken und alles hören, dann ist es definitiv eine Überforderung. Und man kann es aber einfach als Spielplatz, als Tummelplatz anschauen. Und ich finde jetzt gerade die App ist lässig, weil man einfach viel Neues entdecken kann. Ich habe auch ganz viele neue Podcasts entdeckt, die ich gemerkt habe, da finde ich spannend. Lass ich länger rein, höre ich auf, mag ich nicht mehr. Wo entwickelt sich es weiter? Ich glaube, es zeigt sich so ein bisschen, wer hat lange Schnuff, wer hebt durch, wer macht auch noch nach 10 Episoden weiter und wer hat wieder andere Interessen. Ich sehe das alles gar nicht so eng. Hey, ist doch einfach lässig, dass es diese Fülle hat, ob jetzt Podcast oder Radioformat oder irgendwie. Es ist einfach cool, dass es gibt. Ich bin nicht die, die sich auskennt mit den Podcast-Zahlen, mit den Podcast-Trends. Das interessiert mich auch nicht. Mich interessiert, dass mich Sachen berühren und dass ich andere Menschen kann berühren mit dem, was ich mache. Das ist für mich relevant bei meiner Arbeit.
Aber das ist ja schon fast ein altruistischer Ansatz. Also möchtest du ja gar kein Geld verdienen mit deinem Podcast?
Oh, also im Moment ist es Freizeit, tatsächlich. Also es ist, ich denke manchmal, hey, spinne ich eigentlich, was ich da mache. Jetzt so viel Arbeit, die muss gemacht werden. Wenn jetzt ein Sponsor kommt, der Podcast sponsern, hätte ich nichts dagegen. Hätte ich wirklich nichts dagegen. Aber es müsste auch wieder passen. Also am liebsten irgendein Bestattungsunternehmen oder so. Irgendjemand, der Geld hat. Aber ich finde es noch ein heikles Thema, um das so einem Sponsor zuordnen.
Nico Meier, hast du das Gefühl, die Podcast-Landschaft wird sich so ein bisschen zu einer Wikipedia entwickeln, dass man einfach Schlagwörter eingeben kann und dann halt anstatt lesen, hören?
Das ist mega spannend. Also wir haben noch nie überlegt so. Gewisse Aspekte jetzt vielleicht haben, einfach wegen der Vielfalt, die es gibt. Mein erster Vergleich ist immer so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so ein bisschen am Schluss von einer Wildwestphase. Mhm. Oder vielleicht noch, wie weit am Schluss zeigt sich noch so ein bisschen. Ich bin immer wieder sehr unterschiedlich, ob sie jetzt schon vorbei ist oder noch jahrelang wird weitergehen. Aber wir haben so einen Boom gehabt, wo plötzlich alles möglich geworden ist. Jeder kann sich für wenig Geld ein Mikrofon posten, das gut tönt. Man sitzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin noch mit anderen und fängt an zu plaudern. Und tada, du hast deinen Podcast. Und von dem hin entwickeln wir uns immer mehr also zu Podcast-Produktionen, zu Auftragsproduktionen, die mehr gelost werden. Wir haben es vorhin gehört mit This American Life, The Daily, Radiolab in den USA, wo so hart produziert sind, so viel Geld. Die haben Episoden, die kosten mehrere hunderttausend Franken. Also da sind wir bei Zeug, so Schweizer Fernsehen nicht kann stemmen für gewisse Sachen. Oder? Der Teil wird, glaube ich, einerseits weiter wachsen. Also in der Kommunikationsebene, Corporate-Sachen werden sicher weiter wachsen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es aber auch immer noch das Gesprächsformat, das Plaudernde, gegeben. Und dort drin stellt sich dann die Frage, will ich Geld verdienen? Mache ich das aus Passion, weil ich das cool finde zu machen? Und alle Mischformen irgendwo dazwischen. Ich glaube, das ist vor allem. Ob Wikipedia zum Nachschauen. Ich glaube, genau so Apps sind mega wichtig, um können sagen, hey, was habe ich überhaupt an Auswahl? Weil wir werden erschlagen mit zu viel und dann können sagen, dort drinnen finde ich vielleicht sogar eine gut kuratierte Auswahl oder eine allgemeine Übersicht. So Sachen sind wichtig.
Christoph Keller.
Ja, ich finde das interessant, was du sagst, aber das mit dieser kuratierten Wikipedia-artigen Auswahl, die uns geboten wird. Ich will darauf hinweisen, es gibt sonum.fm. Das ist eine Plattform, die von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen von uns gegründet worden ist, die auch so ein bisschen in Richtung von dieser App geht, wo wir darüber reden, wo du dir selber kannst quasi deine Welt, deine Podcast-Welt, deine Musikwelt zusammenstellen. Also ich glaube, es geht wirklich in die Trend. Aber ich will noch etwas sagen. Ich sehe die jetzige Podcast-Welt so ein bisschen weh, wenn man am Kiosk steht und vor den Heftli steht, oder? Es sind einfach unglaublich viele Heftli und jeder und jede von den Hausbesitzerinnen bis zu den Töff-Fans und von den, weiss auch nicht, Girlies und so weiter, dürfen sich sein Heftli nehmen. Was mich oft beschäftigt und was uns auch bei Podcast Lab beschäftigt, ist die Frage, und du hast es angesprochen, von der Qualitätssicherung. Also ist es so, dass in dieser Podcast-Welt jede und jeder auch alles darf? Oder müssen wir nicht auch anfangen, über journalistische Standards reden? Also ein Beispiel. Wir haben auf unserer Webseite lang dort einen Podcast gehabt, wo Charlotte Teile macht, wo es um Trennungen geht und wo eine, wo sich trennt oder eine, wo sich trennt, erzählt über die Trennung. Mhm. Journalistisch geht das natürlich eigentlich gar nicht, oder? Weil eigentlich journalistisch müsste man sagen, ja, was ist mit dem anderen? Also stellen wir uns vor, unsere Ex-Partnerin, Ex-Partner erzählt in einem Podcast, wie sie sich, wenn er sich von uns getrennt hat, oder? Diese Fragen, glaube ich, müssen wir in der Podcast-Szene in Zukunft diskutieren. Was für Qualitätsstandards wenden wir an? Gelten die journalistischen Standards oder gelten die eben nicht?
Mhm. Und wird es in dem Fall auch immer mehr zur Herausforderung, zum herauszufinden, was ist jetzt vertrauenswürdig, was verhebt, was stimmt und was ist einfach so ein bisschen dahin geplaudert?
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was die Hörerinnen und Hörer müssen lernen und verstehen. Und das ist auch eine Frage von der Hörkultur letztlich, dass man unterscheiden kann, was ist jetzt ein sogenannter Plauder-Podcast und was ist eben ein Recherche-Podcast, wo es eben um Fakten geht, um Zahlen, jetzt wie bei dir, oder auch zum Teil wie bei dir, Franziska, wo es um Authentizität geht und um Gültigkeit von gewissen Aussagen. Also ist etwas zitierfähig in der journalistischen Welt, ist etwas zitierfähig, wenn man miteinander kommuniziert. Ich glaube, das sind so die Fragen, die wir uns stellen müssen.
Ich finde das aber auch gerade mega wichtig, dass genau so Format wie jetzt alle die drei, die wir jetzt da am Tisch haben, dass so Sachen genau dann auch gemacht werden, dass es halt eben nicht nur die Plauderebene gibt. Die soll es weiterhin geben, die ist wichtig und die ist gut, aber es muss halt auch Sachen mit einer Auseinandersetzung, mit einem Tod, wo für viele vielleicht nicht unbedingt das angenehmes Thema ist, mit Migrationsthemen, mit globaler Gerechtigkeit. Das sind alles Themen, die müssen können aufgenommen werden und so präsentiert werden, dass die Leute das auch hören wollen. Dass man das dort anbringt, um das richtig können vermitteln. Und ich glaube, dort braucht es eine gewisse Professionalität oder sie hilft zumindest. Brauchen tut sie vielleicht nicht immer. Aber dass wir dort ankommen und auch können sagen, so vermitteln wir das, was wichtig ist auch für eine Gesellschaft, auch so, dass es auch Spass macht zum Hören. Und da ist Podcast ein unglaublich starkes Medium.
Wir kommen zu der Schlussrunde. Wir fiebern hier auf den Swiss Podcast Award. Da ist eine ausgewählte Jury im Hintergrund dran, vergibt Punkte und da gibt es in jeder Kategorie eine Siegerin, einen Sieger. Und es gibt dann natürlich auch einen allumfassenden Podcast-Award für den besten Podcast von der Schweiz. Wie wichtig ist es, dass wir den Award hier in der Schweiz haben? Und wie fest habt ihr euch gefreut, dass ihr nominiert sind, Franziska von Grünigen?
Ich war sehr überrascht gewesen, als ich das gesehen habe, die Nomination. Weil ich so finde, mein Podcastli, sage ich auch, mein kleines, herziger Podcastli, steht so ein bisschen schräg in der Landschaft, auch mit denen eben, mit Podcasts, die wie sagt man, ob also eine Institution dahinter steht oder wo grosse Häuser dahinter stehen. Es hat mich sehr gefreut. Und ich, wie wichtig ist es, dass das gibt? Ich glaube, es ist lässig, dass jetzt einfach das auch mal so ein bisschen, eben all die 500 oder mehr Podcasts überhaupt mal so ein bisschen ins Rampenlicht kommen. Das finde ich schön daran. Mhm. Und offenbar kommen ja viele Vertreter aus der Podcast-Szene und Vertreterinnen, und das finde ich natürlich lässig, dass das so das Stell-Dich-Ein ist.
Christoph Keller?
Ja, also ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, dass ich mit meinem Podcast nominiert bin. Einfach auch wegen dem Thema, weil ich finde, Migration, die postmigrantische Gesellschaft, Geschichten von Menschen, die nicht da geboren sind, Geschichten von Menschen, die Migrationserfahrung haben, einfach unglaublich wichtig sind. Und das ist mehr als ein Drittel von unserer Gesellschaft, wo oft eben in den Medien nicht abgebildet wird. Und dass wir mit dem Podcast nominiert worden sind, mit dem Thema, hat mich einfach unglaublich gefreut. Und in dem Sinn, ja, wie Franziska sagt, ich finde es toll, dass mit dem Award eine Art Schaufenster kreiert worden ist und dass wir miteinander auch in dem Schaufenster wieder wie jetzt mehr ins Gespräch kommen. Vielleicht auch die Frage ein bisschen hintereinander gehen, was ist denn ein Schweizer Podcast und was können wir vielleicht besser anders als jetzt, ich sage jetzt, die österreichischen PodcasterInnen oder die AmerikanerInnen, was machen wir gut? Also wir sind zum Beispiel mehrsprachig, wir haben eine orale Tradition, wo es vielleicht richtig Schweizerdeutsch geht. Wie gehen wir mit dem um? Was gibt es für Entwicklungen? Ich glaube, für das ist so ein Award sehr wichtig.
Mhm. Sehr schön. Nico Meyer?
Also zuerst mal zu der Nomination haben wir uns mega fest gefreut. Da haben wir jetzt wieder den Hut von Public Eye. Ja, es ist eine riesige Freude gewesen. Also Public Eye wird auch mit einem ziemlichen Trost dort anmarschieren, weil sich wirklich alle gefreut haben, vom Französischsprachigen bis zum Deutschsprachigen, von der Produktionsfirma, alles. Und es ist mega schön, auch als NGO dort gesehen zu werden. Irgendwie, weil es eben, was ich vorhin schon gesagt habe, man könnte so schnell richtig einfach, es geht darum, die eigenen Parolen rauszupuppen und genau das war nicht das Ziel gewesen. Und ich habe das Gefühl, das wird auch gesehen in diesem Podcast und das ist auch so ein bisschen das Feedback, das man bekommt und das ist natürlich eine unglaubliche Ehre, dort für das gesehen zu werden. Und das ist mega, mega, mega schön und freuen wir uns auch. Wie wichtig ist der Award? Ich glaube sehr, um auch können wirklich mal zeigen, was haben wir denn alles und vielleicht stimme ich dann beim einen Preis überhaupt nicht zu und beim anderen schon, aber das muss ich vielleicht auch gar nicht. Aber mal die Auseinandersetzung haben, das zusammenfinden und sich selber auch ein Stück weit ein bisschen feiern und mal können sagen, doch, das haben wir jetzt gut gefunden, das nicht. Und aus dem heraus entsteht wieder eine Diskussion und ich glaube, die tut allen mega fest gut. Und fast noch wichtiger als der War finde ich eigentlich wirklich die App. Die finde ich fantastisch, dass man durchklicken kann, Schweizer schaffen, wieder mal sieht, all das hat. Und das in Kombination finde ich sehr, sehr toll.
Ja, und das Magazin dazu ebenfalls. Schön, sind ihr da gewesen. Franziska Vogrüeniger, Christoph Keller, Nico Meyer, danke für euren Besuch und viel Motivation und Spass weiterhin beim Podcasten und Podcasten.
Danke vielmals.
Danke dir, Dominik.